Fotopodcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fotopodcasts. Diesmal Folge 25. Was erwartet euch heute? Heute geht's ja um die Auswertung der Klettertour, um Hörerrückmeldungen, das Sommertreffen, den Workshop und wir erzählen euch ein bisschen, was mit dem Crop-Faktor auf sich hat. Heute sind wir mal wieder in kompletter Besetzung mit dem Stefan.
Hallo.
Dem Michael.
Ja, einen wunderschönen guten Abend.
Und mir, dem Marek. Hallo.
Ja, prima, Marek. Ja, das hast du uns schon mal vorgestellt. Ich freue mich erstmal, dass wir wieder zu dritt sind. Und du hast ja gleich zu Anfang schon ein Stichwort vorgegeben. So wie wir sehen und hören können, bist du wieder wohlbehalten aus dem Felsen herausgekommen. Was kannst du uns denn darüber berichten? Was hast du uns mitgebracht? Abgesehen von ein paar richtig coolen Bildern, die wir uns schon auf Flickr anschauen konnten.
Ja, ich habe ja, wie du schon gesagt hast, die Bilder schon ein paar hochgestellt. Und ich hatte ja vor letzte Folge schon gesagt, dass das diesmal das erste Mal war, dass ich meine Spiegelreflexkamera mitgenommen hatte. Ich hatte einmal eine Kompaktkamera mit in der Klettertour und mit der Spiegelreflex, das war schon eine bisschen neue Erfahrung. Wir hatten es eigentlich so gemacht, wie das auch angekündigt war. Ich hatte eine Fototasche seitlich gehabt. Allerdings war da gleich was Lustiges passiert, und zwar die Fototasche, die ich eigentlich so im Petto hatte, die schon seit Jahren in meinem Schrank verstaubt. Die wollte ich dann mal rausholen und sie dafür benutzen. Das ist so eine kleine, wie nennt man das, Revolvertasche. Und ja, offensichtlich habe ich mich von der beim letzten Sperrmüll schon längst getrennt. Insofern danke nochmal, Stefan, dass du so spontan mir deine Tasche geliehen hast. Ist auch völlig ohne irgendwelche Absturzflecken zurückgekommen.
Prima, ich kann mich nicht so leicht von Sachen trennen für den Sperrmüll.
Ja, ich hätte auch noch ja. Eine Petto beim nächsten Mal.
Ich habe so völlig, voller Enthusiasmus von der Tasche erzählt und dass ich die dann nehme, und dann kurz vor Abfahrt habe ich das Ding gesucht und nicht mehr gefunden. Naja, so schnell kann es gehen. Ja, ich habe ein Foto bei Flickr mal mit reingestellt, wie der ganze Aufbau am Klettergeschirr ausgesehen hat. Das heißt, ich habe mir im Prinzip, ich habe noch einen Rucksack dabei gehabt, neben dem normalen Klettergeschirr, das heißt neben Sitzgurt und Brustgurt, eben noch so einen Tagesrucksack, und da habe ich an diesen Hüftgurt quasi diese Fototasche, diese Revolvertasche reingeschnallt, in die ich die Spiegelreflex schön drin verstauen konnte. Und dieser Schulterriemen, den habe ich mir eben mit so einer Bandschlinge zum einen am Klettergurt befestigt und zum anderen oben in einer Schlaufe des Rucksacks, also an diesem, ja, an dem Schulterteil, an dem Trageriemen des Rucksacks. Da gibt es ja auch noch solche Schlaufen, so ungefähr auf Brusthöhe. Und da habe ich den nochmal reingehangen. Das hatte den Vorteil, dass die Kamera eben, ja, ohne dass ich sie festhalte, eigentlich genau in der Höhe meines ausgestreckten Arms war. Und so konnte ich sie dann auch nochmal irgendwie spontan loslassen, ohne dass großartig irgendwie was passieren würde.
Musstest du sie denn spontan loslassen?
Nicht ruckartig. Also ich habe sie mal irgendwie runtergehalten und dann nochmal irgendwo hingegriffen, aber ich musste jetzt nicht fallen lassen. Also das ging eigentlich wunderbar. Und eigentlich hätte ich mir wahrscheinlich auch die zweite Sicherung am Sitzgurt sparen können, aber da bin ich dann doch irgendwie ein bisschen zu sehr auf Sicherheit bedacht und habe das Ganze einfach doppelt abgesichert. Aber es war eine schöne Sache, einfach mal so spontan an einer Stelle mitten im Klettersteig mal kurz zu pausieren. Zumal man im Klettersteig, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, ja wie gesagt immer mal irgendwelche Phasen oder Orte hat, an denen man entweder auf andere wartet oder ja, die warten auf einen, naja, wie auch immer. Und man hat eigentlich genug Gelegenheit, da irgendwo schöne Fotos zu schießen, und die Panoramen oben auf den Bergen sind natürlich sagenhaft. Wir haben dann von oben auf den Gardasee hinuntergeschaut oder sind von die Fotos, die in Flickr drin sind, sind dann im Klettersteig weiter nördlich entstanden, an dem wir direkt an einem Wasserfall entlang geklettert sind. Also den sind wir direkt hochgeklettert. Das war schon sehr faszinierend. Und ja, da sind dann schon ein paar spannende Bilder zustande gekommen.
Ja, da sind auch einige, die mir gut gefallen. Klasse finde ich das mit dem Tele, wo du die zwei Kletterkumpanen fotografiert hast und wo der Stein aussieht wie so ein geöffnetes Maul. Und dahinter sieht man, ich nehme an, es sind die Weinberge. Und das schmilzt so schön zusammen. Und die Farbe von dem Fels zu dem Grün nach hinten und die zwei Mannequin da drin. Schöne Aufnahmen dabei.
Ja, diese eine U-förmige Stelle, das war auch eine ganz nette Sache, weil man da einfach so pausiert hat und einmal quasi quer durch eine Schlucht geschaut hat und beim Warten rüber geschaut hat. Und dann war eben auch so diese eine Aushöhlung dort. Das waren schon schöne Sachen. Oder dann einfach, wo wir da ist so ein Bild von einem Wasserfall, den man von unten fotografiert hat. Und da war, weiß ich nicht, bestimmt so an die 70 Meter hoch. Und das, was da oben quasi in strömenden Bächen runtergefallen ist, das war dann unten nur noch so als feiner Staub oder als Sprühregen angekommen. Und insofern konnte man sich da direkt quasi drunter stellen und ein Foto schießen, wenn man kurz die Hand vors Objektiv gehalten hat, losgelassen hat, ausgelöst und dann wieder weggegangen ist. Und das war schon ein lustiges Spielchen. Ja, aber wie gesagt, also ich fand es völlig unproblematisch, das Ding mit reinzunehmen. Es war auch nicht so, dass jetzt irgendwie die Kletterkollegen dann da irgendwie angenervt von waren, dass man dann ständig irgendwo anhalten musste, wie das vielleicht bei anderen Touren manchmal der Fall sein kann. Ich glaube, jeder Fotograf kann da ein Lied von singen. Ja, einfach dadurch, dass man wirklich an vielen Stellen dazu gezwungen ist, einfach anzuhalten und zu warten, bis die anderen eine Kletterpassage durchquert haben. Insofern war das eine schöne Sache.
Prima. Sah auch gut aus. Naja, das macht uns Spaß für die Urlaubssaison. Und wir hoffen, dass ihr überall schönen Urlaub fahren könnt und vor allem schöne Fotos machen könnt. Und das hängt ja nicht immer vom Reiseziel ab, denn klasse Fotos kann man auch vor der Haustür machen.
Ja, vor allen Dingen auch schöne Panoramas.
Ah, Panoramen, genau.
da war was.
Ein Thema, was ich euch das letzte Mal versprochen hatte, dass ich mich einmal damit beschäftige. Und das hat eigentlich zwei Einheiten, das Thema Panorama. Einmal, was muss ich bei der Aufnahme beachten? Und das zweite ist, was für ein Programm kann ich nutzen, um das zusammenrechnen zu lassen?
Da kann ich ganz kurz eine Anekdote dazu erzählen. Wir waren irgendwann mal vor Jahren mal in Schottland gewesen. Und das war dann auch so die Zeit, in der ich meine erste digitale Spiegelreflex hatte. Und wir kamen zurück aus den Highlands. Und da schreit es quasi nach Panoramen. Und dann hatte ich mich dann an den Daumen so hingesetzt und hatte so eine Reihe an Bildern geschossen und wollte die dann zu Hause aneinandersetzen. Wusste bis dato noch nicht, dass es da irgendwelche Software dazu gibt und habe das dann wirklich es waren glaube ich so 4,5 bis 5 Stunden Arbeit, das Ganze dann so zusammen zu schieben, dass das wirklich ohne irgendwelche Flecken ein Panorama gab.
Ich weiß genau, wie das Bild aussieht. Das war mal auf unserer Homepage, oder? Das war mal die Firmen-Homepage am Anfang.
Stimmt, ja, genau.
Ich weiß, von was du redest.
Und ich habe mir das dann ausdrucken lassen, zu einer Ausstellung mal mitgenommen. Und als mich dann jemand fragte, mit welcher Stitch-Software ich das gemacht hatte, und er mir dann erklärt hatte, was Stitchen ist, bin ich bald umgefallen. Und er mir dann sagt, ja, du schiebst die dann einfach da rein und drückst dann mit der Maus so einen Button und dann fügt er dir alles zusammen. Da hatte ich bald in die Tasse gebissen.
Naja gut, aber da kann man sich auf die Schulter klopfen, wenn man es auch ohne Software kann. Ne?
Ja, war eine schöne Erfahrung.
Es hört sich auch sehr einfach an, aber man muss einige Sachen beachten im Vorfeld, damit das nachher funktioniert. Steigen wir damit ein. Am allerbesten ist es, wenn ihr ein Panorama vom Stativ aus fotografiert. Das ist der Optimalzustand. Da gibt es dann noch Panoramaköpfe, mit denen die Kamera nochmal um einen anderen Punkt rotiert, den man speziell für jede Kamera ausmessen oder ausrechnen kann. Für unsere Verhältnisse reicht es, wenn ihr die Kamera auf ein festes Stativ montiert, auf der ihr es drehen könnt.
Ja, wenn dann der Stativkopf noch eine Skala hat, die die 360 Grad angibt, dann ist das Ganze natürlich dann, um es zu versetzen und deinen nächsten Tipp des gleichen Bildbereiches, der sie überschneiden muss, einzuhalten, ist das natürlich hilfreich, gell?
Genau. Kommen wir gleich noch zu den Überschneidungen, aber man trägt nicht immer ein Stativ mit sich, speziell vielleicht auch nicht, wenn man in den Bergen unterwegs ist. Und da helfen dann Mauern, Steine, Tische an Hütten, Geländer, irgendetwas, wo man die Kamera auch draufstellen kann, damit sie schon mal nicht in der horizontalen Bewegung schwenkt. So kann man ein Stativ ein bisschen ersetzen. Und der Marek sprach ja von der Software, die nachher die Bilder zusammenstitcht, also zusammenrechnet, zusammenklebt, und die kann heute ganz schön viel. Aber je besser ihr im Vorhinein natürlich Bilder macht, desto besser ist das Ergebnis hinten raus. Wenn ihr auch keine Mauer und gar nichts in der Nähe habt, gibt es noch die altbekannte Dreieckstütze, die ihr mit eurem Ellenbogen machen könnt. Wenn ihr quasi die Kamera in der rechten Hand habt und die linke Hand wie einen Teller aufhaltet und euren Ellenbogen in die Rippen unten stützt und dann die Kamera drauflegt und das möglichst nah an euch ranholt, dann habt ihr auch eine relative stabile Einheit und könnt in der Hüfte rotieren. Das funktioniert eigentlich auch einigermaßen, wenn es gar nichts anderes gibt. Nächste Sache, eigentlich logisch. Man fotografiert in einer Richtung und nach Möglichkeit nicht durcheinander. Das macht es der Software hinterher viel, viel leichter. Also sprich, von links nach rechts ist eigentlich das Optimale. Und ihr müsst dabei beachten, was der Michael gerade schon gesagt hat, dass ihr immer eine Überschneidung im Bild herstellt. Optimal sind 20-30% des Bildes sollte sich immer zum nächsten überschneiden, sodass die Software es nachher zuordnen kann. In Kompaktkameras gibt es oft sogar schon einen Modus für Panorama und der zeigt euch dann schon im Sucherbild an, wie viel ihr überschneiden müsst oder blendet noch den Rest vom alten Bild ein. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das könnt ihr in eurer Bedienungsanleitung nachlesen, wenn ihr sowas habt. Und dann rechnet teilweise die Kamera schon in der Kamera ein Panorama, was allerdings, sage ich mal, wahrscheinlich von der Qualität her definitiv nicht so gut ist, wie wenn ihr es nachher draußen rechnet. Und oftmals kommt dort auch eine spezielle Software dazu mit. Da sage ich später nochmal was. Ja, wenn ihr also die Kamera gut aufgestellt habt oder euch klar gemacht habt, wie ihr fotografiert, dann müsst ihr alle Einstellungen, die sonst so schön automatisch vorgenommen werden, von Hand vornehmen. Als erstes den Autofokus. Die Software, die nachher zusammenrechnet, hat große Probleme, wenn einmal der Vordergrund scharf ist, einmal der Hintergrund scharf ist. Ihr müsst eine Schärfeebene haben, sonst funktioniert das Zusammenrechnen nicht und ihr seht im Bildergebnis das auch relativ komisch. Denn ihr denkt ja, der Betrachter denkt nachher, das ist ein Bild und warum ist das auf einmal vorne scharf, hinten scharf? Ihr habt da eine Schärfewelle drin, das würde dann sehr lustig aussehen. Aber deshalb fokussiert ihr dorthin, wo die Hauptbildaussage scharf sein muss und nehmt dabei den manuellen Fokus. Ihr solltet ebenfalls auf manuelle Belichtung stellen und auch hier müsst ihr wieder am besten ein Mittel finden über den Verlauf der Landschaft oder der Stadt, des Panoramas und eher ein bisschen zu dunkel belichten als zu hell, damit dann, wenn meistens kommt hier irgendwo die Sonne oder der Himmel heller rein als auf der anderen Seite, ihr dort keine ausgefressenen Bereiche erhaltet und ihr könnt später dann die Teile, die zu dunkel sind, im gesamten Panorama, im gesamten Bild dann aufhellen. Aber wichtig ist eine Belichtung. Der Weißabgleich sollte auch manuell vorgegeben werden. Das ist das gleiche wie bei der Belichtung. Wenn ihr unterschiedlich helle Bilder habt oder unterschiedlich farbliche Bilder an den Schnittstellen, wo die Bilder zusammengerechnet werden, habt ihr dann einfach unschöne Übergänge. Was relativ schwierig geht, sind bewegte Objekte im Bild. Wenn also Menschen vor euch, vor einer, ihr macht zum Beispiel die Skyline einer Stadt und davor laufen aber Menschen im Vordergrund entlang. Jetzt habt ihr die ja, weil ihr mehrmals fotografiert, mehrmals auf dem Bild. Das kann entweder ein gewollter Effekt sein und man spielt damit oder man muss nachher immens viel stempeln, um diese Menschen rauszubekommen oder Fahrräder, Autos, was auch immer. Das heißt, da sind der Panoramafotografie, so wie wir es hier machen, dann Grenzen gesetzt. Ihr solltet von der Brennweite her nicht in das volle Weitwinkel gehen. Das ist jetzt an einer Spiegelreflexkamera einfach einzustellen. Ihr habt immer eine Skala, wo ihr seht, welche Brennweite ihr einstellt. Und das ist bei den Crop-Kameras ist eine günstige Brennweite so 30, 35 mm, bei den Vollformat-Kameras 50 mm. Zum Thema Crop sagen wir ja nachher nochmal was. Wer sich damit nicht auskennt, da gibt es gleich noch eine Info. Man sollte nicht den Fehler machen, ganz in den Weitwinkelbereich zu gehen, denn hier gibt es dann mehr diese stürzenden Linien und die Software hat nachher mehr Mühe, diese gekrümmten Linien an den Rändern und die sind dann auch noch entgegengesetzt gekrümmt, dann zusammenzurechnen, sodass es einen ordentlichen Schnittpunkt gibt. Also nicht zu sehr ins Weitwinkel. Und wenn ihr eine Kompakte habt, die das ja nicht automatisch einstellt im Panoramamodus, dann fahrt erst ganz bis ins Weitwinkel und dann fahrt ihr wieder ein bisschen Richtung Tele, sodass ihr da ein wenig ausgleichen könnt.
Da gelten natürlich auch die gleichen Grundsätze wie bei der Architekturfotografie, sprich wenn ihr irgendwelche Häuser oder sowas fotografiert. Seht zu, dass vertikale Linien auch wirklich vertikal sind. Denn wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr habt das Ganze auf dem Stativ und habt das Stativ einmal schön ausgerichtet, schwenkt mit der Kamera rum, dann seht zu, dass die Kamera von der Neigung her auch so ausgerichtet ist, dass wirklich alles auch vertikal bleibt. Wenn ihr dann die passende Brennweite, wie das der Stefan eben beschrieben hat, gewählt habt, dann habt ihr nachher wirklich beziehungsweise die Software, die wenigste Arbeit, beziehungsweise auch die wenigsten potenziellen Fehlerquellen mit drin.
Genau, das ist wirklich wichtig, dass ihr schön waagerecht die Kamera stellt.
Ja, man kann lieber von der Höhe des Statives nochmal variieren oder von der Höhe des Standpunktes aus, als dass ihr nachher anfangt, von der Neigung das Ganze zu verschieben, weil das funktioniert dann nachher absolut nicht. Dann habt ihr den gleichen Effekt wie wenn ihr zu sehr in den Weitwinkel geht. Die Kanten sind dann einfach zu sehr verzogen, als dass man es dann nachher vernünftig zusammensetzen kann. Und wenn man es zusammensetzt, da gibt es auch Beispielbilder im Internet, dann fehlen da einfach oben und unten teilweise Ecken und ihr bekommt dann eben entsprechend weniger Bildmaterial nachher raus, weil da einfach weniger Informationen da sind. Das muss dann ja irgendwo nachher weggeschnitten werden.
Ja, der Marek sprach gerade von stürzenden Linien. Wenn ihr vielleicht zu nah vor Gebäuden steht, die ihr fotografieren wollt, man kann ein Panorama auch mal drehen und von unten nach oben machen. Das ist auch eine Herausforderung. Also wenn ihr vor einem hohen Turm, in einer Kirche, in einer steilen Wand im Berg steht, kann man das auch mal probieren, indem man quasi von unten nach oben das Panorama anlegt. Muss das Bild nachher halt drehen. Soweit zu den Vorbereitungen. Es gibt verschiedene Arten von Panoramen, die man dann erstellen kann. Wir wollen uns hier jetzt mal auf eine Landschaft festlegen, sage ich mal 180 Grad. Und wir werden ein anderes Mal uns nochmal um 360 Grad oder Kugelpanoramen kümmern, die nochmal was Besonderes sind. Aber wir wollen hier erstmal die einfache Landschaftsaufnahme für den Urlaub besprechen. Dafür wisst ihr eigentlich jetzt alles und ihr macht diese Aufnahmen. Wenn eure Kamera einen RAW-Modus hat, dann am besten im RAW. Ansonsten hochauflösend in JPEG, sodass ihr die nachher möglichst gut nachbearbeiten könnt, denn ihr müsst sie definitiv nachbearbeiten. Ich habe mir nun zwei Programme angesehen, die relativ verbreitet sind. Und das eine ist Photoshop Elements. Das hat meines Wissens seit der Version 5 die Funktion Photo Merge. Das heißt, es setzt die Bilder zusammen für euch. Das ist dieses Stitchen. oder was als kostenlose Software downzuloaden ist für alle Windows-Systeme, ist AutoStitch. Das ist ein kleines Programm, was ebenfalls das Zusammensetzen der Bilder übernimmt. Kommen wir kurz erst zu Photoshop. Photoshop Elements gibt es bis zur Version 7, glaube ich, derzeit. Und ab der Version 5 ist es möglich, ein Panorama zu erstellen. Ihr geht dabei auf Datei und Neu und dann einfach auf Fotomerge Panorama. Lasst die Einstellungen im Layout auf Automatisch und gebt einfach die Dateien an, welche ihr zusammenfügen wollt. Dann fängt die gute Maschine an zu rechnen und berechnet euch ein Panorama, was ihr als Photoshop-Datei auf verschiedenen Ebenen in eurem Rechner bekommt. Wenn ihr jetzt Stellen findet, die ihr nachbearbeiten wollt, könnt ihr unheimlich gut jetzt auch in den verschiedenen Ebenen arbeiten oder wenn ihr fertig seid, macht ihr aus dem Bild eine Ebene und könnt es dann in der Größe verändern oder im Format verändern. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich das Bild ohne die Ebenen zusammengeführt zu haben, vergrößere oder verkleinere, kommen kleine Verwerfungen an den Kanten, wo er die Bilder zusammengesetzt hat, zustande. Ich kann mir es nicht ganz erklären, woran das liegt, aber scheinbar muss man vor dem Vergrößern oder Verkleinern der Bilder dann eben erst die Ebenen zu einer sichtbaren zusammenfügen. Verkleinern ist in dem Fall wichtig, denn wenn ihr da 5, 6, 7, 8, 10 Megapixel JPEG-Bilder oder JPEG oder RAW-Bilder reingebt, dann bekommt ihr eine Riesendatei. Und ihr werdet dann merken, euer Rechner wird auch langsamer und langsamer, denn er hat eine Menge zu rechnen. Wenn ihr dieses Bild dann irgendwo hochstellen wollt, weitergeben wollt, dann müsst ihr es natürlich klein rechnen, weil das hat dann schnell mal 40, 50 bei RAW-Files über 100 MB und das ist keine Bildgröße mehr, die sich gut handeln lässt. Ja, ihr könnt es dann abspeichern als JPEG oder als TIFF, je nachdem, was ihr damit machen wollt und ihr habt ein ordentliches, einfaches Ergebnis. Bei AutoStitch funktioniert die Sache ähnlich, da ist die Benutzerführung nicht so schön oder nicht so einfach. Ihr müsst auch die Bilder hochladen, sozusagen ins Programm reinladen, die ihr verwenden wollt. Und dann solltet ihr unter dem Punkt Optionen noch zwei Einstellungen vornehmen, die ich euch nennen möchte. Und zwar kommt als erstes Output Size. Und hier kann man die Bilder gleich skalieren, wenn man möchte. Das heißt vergrößern oder verkleinern. Oder wenn ihr sagt, ich möchte erstmal keine Verkleinerung vornehmen, dann müsst ihr Scale auf 100% setzen, sodass ihr erstmal eine Originalgröße bekommt. Und ganz rechts unten in diesem Optionsfeld findet ihr Other Options und da könnt ihr die JPEG-Qualität einstellen und die solltet ihr auch erstmal auf 100 stellen, weil ihr müsst die eine oder andere Nachbearbeitung vornehmen und da wäre es schade, wenn ihr vorher schon Qualität vergebt. Ja, soweit zu den zwei Programmen, die ich getestet habe. Die Ergebnisse sind sehr, sehr ähnlich, sowohl was nachher die Größe der Dateien angeht, als auch die Qualität der Dateien. Was bei beiden noch gemacht werden muss, ist das Beschneiden des Bildes, wenn es zusammengesetzt ist. Denn es gibt ein paar Kanten rechts und links, die überlappen oder nicht überlappen. So müsst ihr also in der Bild sozusagen das Bild ausschneiden, was komplett füllend rechteckig da ist. Aber hat bei beiden problemlos geklappt. Und das eine ist kostenlos. Wir setzen einen Link in die Shownotes. Das andere, Photoshop Elements, haben halt viele schon
zu Hause. Ja, für alle, die mal kostengünstig in den Bereich Photoshop einsteigen wollen, und durchaus eine empfehlenswerte Softwarelösung zu einem günstigeren Preis.
Ja, ich war sehr erstaunt. Ich habe lange nicht mehr mit Elements gearbeitet und diese Version 6, die kam kostenlos bei meinem Grafiktablett mit. Die lag die ganze Zeit nur in der Schublade. Die habe ich deswegen jetzt mal installiert. Und ich muss sagen, das ist ganz schön erwachsen geworden mit Ebenen und allem drum und dran. Also Photoshop Elements ist schon jetzt in der 6er Version, es gibt ja noch eine 7er, weiß nicht, was die noch mehr kann, aber ist schon eine richtig erwachsene Software, mit der man unheimlich viel anstellen kann.
Also auf jeden Fall eine gute Alternative.
Ja, also die meisten und wichtigsten Funktionen des großen Photoshops sind auch in dem kleinen dementsprechend enthalten. Ja, und ich sag mal ganz kurz für alle, die mit Lightroom auch arbeiten und auch eine der Photoshop-Varianten nutzen. Lightroom interagiert dann dementsprechend mit dem Photoshop Elements oder auch dem großen. Hier macht ihr einen Rechtsklick auf eine Auswahl von zwei oder mehreren Bildern und sagt dann Bearbeiten in, Zusammenfügen in Photoshop zu Panoramabild. Und ab dem Moment öffnet sich dann dementsprechend euer Photoshop. Und das gleiche Menü, ähnlich wie im Layout, mit den verschiedenen Optionen, wie es der Stefan schon beschrieben hat, stellt sich an euch zur Verfügung und der Rest des Ablaufes ist dann gleich. Gut, ich sag mal, Stefan, wie weit du jetzt dementsprechend schon ausgeholt hast und wenn du sagst, die Ergebnisse sind ganz ähnlich, dann greife ich jetzt mal eine Hörerrückmeldung kurz vor. Und zwar hat ja der Manfred dementsprechend auch zu dem letzten Aufruf bzw. der Ankündigung der Panoramafotografie uns ein Beispielbild geschickt und auch hier auf Autostitching gewiesen, richtig?
Ja, genau. Und er hat auch gute Erfahrungen damit gemacht. Er hat hier ein wunderschönes Panorama vom Hafen von Saint-Malo uns geschickt und das macht Lust auf Urlaub. Aber er hat uns genau auch Autostitch empfohlen. Für privat ist es eben kostenlos und die nutzt er auch. Danke Manfred für den Tipp. Er hat darüber hinaus noch einen anderen Tipp über einen Fotoroboter, der riesig große Panoramen erstellt, uns gegeben und den Link, den geben wir auch mal weiter. Ich habe ihn mir noch nicht angeguckt, aber ist bestimmt spannend, was der Manfred rausgesucht hat. Könnt ihr dann mal schauen. Ja, soweit zu Panorama. Wenn ich es in meinem Urlaub schaffe, mache ich vielleicht auch mal wieder einen kleinen Screencast, wie das Ganze läuft, weil so theoretisch am Mikrofon ist es sowieso schwierig nachzuvollziehen, aber es ist nicht schwer. Setzt euch davor, probiert es aus. Wenn ihr Fragen habt, schickt eine E-Mail und wir antworten euch auf die einzelne Frage dann noch.
Ja, das machen wir immer sehr gerne und der Stefan hat es ja eben schon mal kurz vorangekündigt, dass noch ein kurzer Beitrag oder eine Kurzeinführung in dem schönen, hübschen Begriff Crop-Faktor dementsprechend folgen wird. Das ist heute meine ehrenvolle Aufgabe und der ein oder andere hat davon schon gehört, auch mit dem darin in Verbindung stehenden Verlängerungsfaktor einer Kamera. Im Endeffekt ist das Ganze sehr einfach erklärt, denn aufgrund der Mittelformats- oder Kleinformatskameras dementsprechend den da stattfindenden Verkleinerungen der lichtempfindlichen Fläche, sprich des Sensors, wirkt sich das auf einen Beschnitt des Bildfeldes aus oder eine Verkleinerung des Bildwinkels. Der Formatfaktor wird dann dementsprechend auch bekannt als Crop-Faktor umgerechnet und benannt. Crop kommt aus dem Englischen, steht für beschneiden und somit erfolgt hier eine Verkleinerung des Aufnahmeformates und das ist dann im Endeffekt eine Ausschnittsvergrößerung. Liegt dann darin, ja, der Aufnahmechip der DSL ist meistens kleiner als bei einem Kleinbildnegativ, so wie man es von den Vollformatskameras kennt, denn das entspricht dem vollen Kleinbildnegativ. Und die Verhältnisse der Verlängerungen, die man dann bei den Brennweiten erwirkt, sind jetzt bei den Beispielen, die wir als Canon- und Nikon-Nutzer haben, bei Canon 1 zu 1,6 und bei Nikon 1 zu 1,5. Das heißt, diesen Crop-Faktor nehmt ihr dementsprechend. Der wird euch schon bei den technischen Unterlagen der Kamera genannt und multipliziert ihn mit der auf dem Objektiv angegebenen Brennweite. Somit habt ihr bei einem ganz einfachen Beispiel, ich nehme mal Canon, 50 mm Festbrennweite, gibt es ja in den verschiedensten Varianten, hat hier in dem Fall einen Crop-Faktor von 1,6. 50 mal 1,6 ergibt dann somit 80 mm Brennweite. Und das ist auch einer der Gründe, warum viele professionelle Fotografen sich diesen Faktor zu nutzen machen, weil man einfach in guten Objektiven durchaus Geld sparen kann. Beispiel, ich fahre jetzt dementsprechend dann in die Flitterwochen und nehme mein 70-200 mit. Nehmen wir mal 200 mal 1,6, habe ich eine 320 mm Brennweite mit durchgehend 2,8. Nehme ich jetzt meinen Extender dazu mit 1,4, komme ich über 400 mit immer noch einer Blende von 3,5 und ich glaube, damit kann man durchaus leben.
Ja, Michael, das hört sich ja alles super an fürs Tele. Diese Verlängerung im Tele ist gern genommen, Aber im Weitwinkelbereich haben wir dafür dann eben auch eine Verlängerung und müssen wesentlich weiter runter in der Brennweite, um eben den gleichen Effekt zu erhalten wie an einem Vollformat-Sensor oder an einem normalen Kleinbildfilm.
Ja, das ist richtig, wenn du jetzt dementsprechend, das nehmen wir mal 10 mm Brennweite nehmen würdest, sind wir bei 16, das wäre noch im Bereich des Weitwinkels, haben wir aber dementsprechend einen Standard-Weitwinkel mit einem Wert von 16 oder 17, dann kommen wir schon in den Bereich der 27 und sind eigentlich aus dem extremen Weitwinkel schon wieder draußen. Da hast du vollkommen recht. Aber dafür gibt es ja speziell von den meisten Kameraherstellern umgerechnete Objektive, die das wieder korrigieren.
Genau, also so ist oft für die, die noch alte Objektive haben und denken auf digital umzusteigen mit einem Crop-Faktor, dann Teleobjektive, normal, Brennweiten, die funktionieren alle wahrscheinlich recht gut. Aber im Weitwinkelbereich seid ihr eben immer schon fast wieder im Normalbereich, weil ihr es ja verlängert. Dann müsst ihr also da definitiv ein Weitwinkel-Zoom neu kaufen. Dann wollte ich ganz kurz auch eine Hörerrückmeldung aufnehmen, dass der Link zur Homepage nicht funktionieren würde. Da kann ich nur noch mal bitten, gebt noch mal ein fotopodcast.de und bookmarkt es euch neu, weil es kann sein, dass der eine oder andere die Bookmark auf unseren alten Blog gesetzt hat und dass es ihm nie aufgefallen ist. Und der heißt anders, der hat einen längeren Link von dem Hoster und macht also einmal nochmal fotopodcast.de und nochmal neu bookmarken, dann seid ihr richtig.
Ah ja, super Stefan, vielen lieben Dank für deine Unterstützung zum Crop-Faktor. Und ja, ihr wisst, wir leben hauptsächlich auch von euren Feedbacks, von euren Hörermeldungen, euren Fragen und Beiträgen. Und wir haben in der letzten Folge Tino auf eine Anfrage zum Automatisieren von manchen Aktionen geantwortet und haben von ihm wieder eine kleine Meldung bekommen. Ja, Tino schreibt uns: Hallo Stefan und Michael, danke für eure ausführlichen Antworten in der letzten Folge. Ich habe so einiges gleich umgesetzt. Was ich noch nachtragen wollte: Es geht mir natürlich nicht darum, dass ich ein komplettes Hochzeitsshooting automatisch bearbeiten lassen will. Smiley. Aber ich habe in letzter Zeit oft auf Veranstaltungen einfach geknipst und da wäre es schön, wenn man die Bilder einfach nochmal automatisch durchchecken lassen könnte. Aber wie ich das mit der Stapelverarbeitung für die Autofunktion hinkriege, habe ich verstanden. Michael, den Link hätte ich gerne, den in der Folge 24 angesprochen hast. Tino, bekommst du von mir per E-Mail. Zu eurem Hörertreffen kann ich leider nicht. Dazu kommen wir auch gleich nochmal. Da ist er familiär verhindert. Interesse hat er aber dann an unserem Workshop im Herbst. Auch dazu werden wir euch noch ein paar Infos geben. Und jetzt kommt's. Hab übrigens mal mit meinem Nikkor 50mm 1.4G rumprobiert und 4 Fotos in die Flickr Group gestellt. Er hatte mir dazu ja in einer älteren Folge Tipps dazu gegeben. Viele Grüße, Tino. Ja, und Tino, Marek ergänzt jetzt nochmal unseren Beitrag der vorhergehenden Folge und hat noch einen wertvollen Tipp für dich.
Ja, erstmal sehr schöne Bilder, die du da gemacht hast. Und jetzt ist wirklich auch so die Jahreszeit, wo man mal so in die Kornfelder gehen kann und ein bisschen knipsen kann. Da bieten sich einige Motive. Also geht ruhig mal raus und macht da Bilder. Und wie man das hier beim Tino sieht, da reicht auch eine, ja, eine ganz kurze Brennweite.
Das ist immer frei, denn es ist Sommer und die Nikon ist dabei.
Es singt.
Du bist urlaubsreif, glaube ich, oder?
Ja, Singstar macht sich bezahlt.
Dachte schon, mein Kopfhörer wieder kaputt. Ja, ihr habt ja beim letzten Mal schon gesagt, dass das so nicht funktioniert und dass AC/DC für dich eine ganz gute Alternative wäre. Das wollte ich jetzt nochmal unterstreichen, weil ich hab das so das letzte Mal gehört und hab so die ganze Zeit nur gedacht, AC/DC. wie du eben auch schon geschrieben hast oder wie du uns geschrieben hast, eine komplette Automatisierung gibt's nicht und die macht auch gar keinen Sinn. Aber da, denke ich, hast du einfach so ein Multitool, mit dem du einiges anfangen kannst. Also das kann ich auch dir nochmal ans Herz legen. Und meine Ergänzung zu dem wäre, weil ich in letzter Zeit auch ziemlich viel in dieser Richtung gemacht habe und ich denke, was dich wahrscheinlich ja noch ein Stück beschäftigt, sind die Masse der Bilder, die man dann abends nicht nochmal irgendwie durch Lightroom jagen will, weil sie dafür vielleicht einfach, naja, weil man da nicht unbedingt an einer Veranstaltung so viel nacharbeiten will, aber hier und da nochmal ein bisschen nachbessern will. Mein Tipp, probier einfach nochmal oder ein bisschen mehr in JPEG auch zu arbeiten. Also wir preisen zwar immer das RAW an, aber ich habe es jetzt auch so in letzter Zeit gemerkt, mal so wieder fotografieren in JPEG und alles von vornherein einzustellen und zu gucken, dass auch alles passt und vor Ort auch ruhig nochmal ein paar Sachen rauslöschen und das Bild nochmal machen, nochmal ausrichten und gucken, dass die Belichtung passt. Wenn die Lichtverhältnisse vor Ort auch nicht so ganz stimmen, dann nehmt euch das Histogramm nochmal mit dazu. Aber das ist auch nochmal ein richtig schönes Übungsfeld. Also nicht nur immer auf das RAW verlassen und sich denken, naja, wir haben ja noch Lightroom und wir können dann nochmal ein bisschen nachdrehen. So allein um das zu lernen, um es zu verinnerlichen, die ganzen Abläufe, wie man eine Belichtung misst, welchen Weißabgleich wo benutzt oder welche Farbtemperatur wo hat, das hat man dann am besten drin, wenn man wirklich auch nochmal so ein bisschen arbeitet. Und da muss man nicht überall zwingend in RAW arbeiten. Ja, das waren jetzt nochmal so meine Ergänzungen dazu.
Ja, super.
Okay, dann mache ich weiter. Wir haben richtig viele Hörerrückmeldungen gehört, das macht uns großen Spaß. Vielleicht hat der eine oder andere Lust, ja auch mal uns eine positive Bewertung in iTunes zu geben. Das wäre auch wunderbar. Aber wir machen mal weiter mit Stefan, der hat uns was zum Lidl-Fotobuch geschrieben. Ich habe eure vorige Folge auch vom Lidl-Fotobuch gehört und beschlossen, es zu testen. Da es ein Geburtstagsgeschenk für meine Frau war, habe ich weder Kosten noch Mühen gescheut und mich für die teuerste Variante entschieden. Das Premium-Hardcover-Fotobuch mit echtem Fotopapier für 40 Euro. Und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut. Es ging relativ schnell und die Qualität finde ich auch sehr gut. Vor allem die Bilder über den Falz in der Mitte weg, da war ich skeptisch, sind meiner Meinung nach sehr gut gelöst. Das ist wirklich interessant zu hören, Stefan, denn das hatte ich ja auch vermutet. Und ich glaube, ein solches Buch war auch in diesem Test, den ich gelesen habe, wo das Lidl-Fotobuch dann erster wurde. Ein solches Buch wurde dort auch ausgewählt. Und ich hatte ja jetzt mal die ganz günstige Variante. Hier also ein Hörerfeedback. Die teure Variante lohnt sich scheinbar. Ich werde es irgendwann auch nochmal testen. Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Prima.
Dann machen wir gleich weiter. Wir haben eine Mail von Moritz bekommen. Hallo, ich heiße Moritz, bin 16 Jahre alt und bin seit einem halben Jahr stolzer Besitzer einer Nikon D80. Herzlichen Glückwunsch, Moritz, von uns. Eine schöne
Kamera. Eine prima Kamera.
Ja. seit ein paar
Wochen. Oder Michael, was hast du? Entschuldigung.
Der Kanonier schweigt. Seit ein paar Wochen höre ich oft und gerne euren Fotopodcast. Von meinem Vater habe ich 3 Nikon-kompatible Objektive, Tamron, Sigma, Nikon und einen Nikon Speedlight SB24 geerbt. Mit dem Blitz konnte ich anfangs nicht viel anfangen, da ich den Blitz an meiner Kamera nur in den Modi M, A und Stroboskop-Modus verwenden kann, nicht im TTL-Modus und ich von Blitzen keine Ahnung habe und aus diesem Grund die manuelle Einstellung nicht sinnvoll ausführen kann. Als ich in einer Folge Fotopodcast hörte, dass man mit einer Nikon-Kamera Nikon-Blitze fernsteuern kann, Voraussetzung eine Fotozelle am Blitz, griff ich mir meinen Blitz und entdeckte, dass er über eine Fotozelle verfügt. Ich habe ausprobiert, den Blitz mit der Mastersteuerung der D80 fernzusteuern. Nichts passierte. Der kamerainterne Blitz gab zwar einen Impuls von sich und blitzte danach auch noch einmal zum Foto, der externe Blitz rührte sich jedoch nicht. Habe ich irgendetwas falsch gemacht oder übersehen? Oder kann das mit dem Blitz gar nicht funktionieren? Ich wäre froh über eure Hilfe. Danke im Voraus. Gruß Moritz. Also Moritz, du hast nichts übersehen. Die Kombination D80 und SB24, so wie du das möchtest, funktioniert nicht. Dazu ist der Blitz leider zu alt. Der stammt ja, wenn ich das richtig erinnere, Ende der 80er, Anfang der 90er. Und die beiden Kameras mit dieser Mastersteuerung der D80 verstehen sich nicht. Das, was du als Fotodiode ausgemacht hast, ist auch eine Fotodiode. Aber diese Diode benutzt er, um das Licht selbst zu messen, was reflektiert wird vom Objekt, sodass er, wenn er selbst steuert, weil früher haben die Kamera, die Blitze oft selbst die Lichtmenge gesteuert, dann hat er die Möglichkeit, in seinem eigenen Automatikmodus die Lichtmenge zu begrenzen, wenn genügend Licht zurückreflektiert wurde. In dem Sachverhalt bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, aber ich habe ein solches Blitzgerät nie besessen und ich habe auch jetzt keins zur Hand. Deshalb, falls einer da draußen hört und eine andere Variante dazu weiß, wie man ihn benutzen kann, dann gerne bei uns melden. Aber meiner Kenntnis nach kannst du ihn so nicht nutzen. Soweit Moritz mit dem, was der SB24 als Bordmittel kann. Du kannst natürlich, und das gilt für alle alten Blitzgeräte, sie mit einem zusätzlichen Fuß ausrüsten. Ein Slave-Fuß oder Servo-Fuß, wie auch immer, die werden unterschiedlich genannt. Die bekommst du im Versandhandel, im Internet, denke ich so zwischen 20 bis 30 Euro. Und die übernehmen dann das Auslösen des Blitzes. Allerdings gibt es keine Rückmeldung zur Kamera. Du musst dann, und das geht schön an dem SB24, du kannst dort Teilleistungsstufen einstellen und du musst ihn dann manuell einregeln. Du benutzt ihn quasi wie eine kleine Blitzanlage im Studio. Aber er kommuniziert, wie gesagt, nicht zurück und kann diese tolle Blitzfernsteuerung von Nikon nicht nutzen. Aber er ist nicht umsonst. Mit so einem kleinen Fuß hast du einen kleinen Studioblitz. Ja, das war das, was ich für Moritz habe.
Ja, prima. Und ich will erst mal ganz, ganz ehrlich sagen, ich finde es toll, dass wir auch Zuhörer haben, die im jugendlichen Bereich unterwegs sind. Mich würde mal interessieren, ob das vielleicht auch noch ein paar mehr sind. Unter anderem können wir vielleicht auch mal dementsprechend einen Workshop für Eltern mit ihren Jugendlichen, die selber noch nicht mit dem Auto kommen können, auf die Beine stellen. Ich denke, auch da gibt es mal was. Im Bereich der Jugendarbeit sind wir ja durchaus erfahren und das alle drei. Aber ich habe ja auch noch was. Und zwar hat Manuela uns geschrieben. In dem Fall sogar an uns drei. Ich lese mal ganz kurz vor. Hallo ihr drei. Ich habe euren Podcast gehört und fand ihn immer klasse. Danke für eure Glückwünsche zur Kamera. Ich freue mich auch sehr, dass ich jetzt mal ein bisschen mehr machen kann. Ich habe da auch etwas Feedback bzw. noch Fragen an euch. Artweaver interessiert mich sehr, werde es mir aber für meinen Urlaub jetzt schon mal testen. Fotobuch. Ich kann euch da etwas empfehlen, meiner Meinung nach wirklich gute, gehobene Qualität. Link hat sie eingefügt, stellen wir in den Blog. Dort habe ich ein Fotobuch mit alten, eingescannten Kinderfotos, teils von Fotos, teils von Dias, ohne große Nachbearbeitung anfertigen lassen und musste es gleich noch zweimal für meine Eltern bestellen. Ich fand den Preis okay. Die Software ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber man ist sehr flexibel. Handgepäck, unser Lieblingsthema. Da bin ich mal gespannt, wie es bei mir läuft. Vor allem möchte ich ja noch mehr mitnehmen als die Kamera, denn der Flug dauert sehr lang. Habt ihr in der Kameratasche denn noch andere Sachen, zum Beispiel Bücher, Handys, Süßes? Habt ihr vielleicht noch auf die Schnelle einen Allround-Rucksack-Tipp? Ich habe den von dir, Stefan.
Ja,
wusste ich. Ich habe den von dir, Stefan, empfohlen.
Stefan ja, hyperventiliert schon.
Die Augen glänzen wie bei kleinen Kindlein. Ich habe den von dir, Stefan, empfohlenen Low Pro Slingshot 200 AW ins Auge gefasst. AW für All Weather. Hörertreffen am 2. August. Wenn es stattfindet, komme ich gerne nach Fulda zum Hörertreffen. Eins vorweg, es findet statt. Rest kommt. Indian Summer, daran habe ich auch Interesse. Auch das mit dem Flugzeug klingt sehr spannend. Ist es auch. Webauftritt. Gefällt mir gut, aber die alten Kommentare sind leider verschwunden. Vor allem die Schlagworte sind super. Ja, das war erstmal alles von ihr. Wir sollen weiter so machen und bis bald. Gruß Manuela. Ja, Manuela, dann haben wir, glaube ich, hat eigentlich jeder von uns mal ganz kurz was für dich vorbereitet. Artweaver hatte ich schon angesprochen, hatte auch meine Lehrerfortbildung darin. Und wenn es dir natürlich dementsprechend sehr Photoshop-lastig vorkommt, ist es ja so, das weißt du. Solltest du dennoch die ein oder andere Frage haben, bevor du in den Urlaub startest, dann schreib mir einfach ganz kurz und ich helfe dir da gerne mit Rat und Tat und auf die Schnelle. Fotobuch. Den Link werden wir mal allen anderen Hörern auf den Blog stellen. Das ist tiktakfoto.com. Es ist eine Empfehlung von Manuela. Wir selber hatten noch keine Zeit, das Ganze auszuprobieren. Das wird auch bei uns noch ein bisschen dauern. Ihr wisst, wir wollen einen kleinen Test machen, aber alles mit seiner Zeit. So ganz auf die Schnelle können wir es nicht, aber wir vertrauen auch Manuela in der Hinsicht. Ihr könnt euch gerne auch selber von der Qualität überzeugen. Handgepäck, hier warten wir auf deinen Beitrag. Mal gucken, wie es bei dir lief, ob es ganz einfach und ganz bequem lief. Auch wir haben stellenweise das ein oder andere weitere noch in der Kameratasche. Allerdings bedenke, alles, was du reintust, wiegt zusätzlich. Bücher, Handy, Süßes. Handy passt auch in die Jackentasche. Die Jacke wird nicht gewogen. Auch ein Buch eventuell in die Jackentasche. Süßes kann man in der Hand halten, aber auch das geht noch, wenn die Tasche dementsprechend größer ist, irgendwo rein. Versuche dich hier wirklich im Handgepäck, falls es gewogen wird, auf das Wesentliche zu beschränken. Ich selber bin mal am Spekulieren mit einem Netbook, um einfach das Gewicht des Notebooks zu reduzieren, aber auch das ist nichts, was jeder unbedingt dabei haben muss. Aber schau halt mal, wiege deine gepackte Tasche und dann kannst du abwägen, ob wirklich noch eine Kleinigkeit reingeht. Ja, Stefan, du hast halt, was mit deinem Rucksack. Ich wusste, komm, ja. Lass, leg los.
Okay, der Lowe Slingshot 200 AW, der ist wirklich gut für Tagestouren, finde ich, oder für kleinere Touren, aber als Rucksack jetzt fürs Flugzeug, wenn ich noch andere persönliche Sachen mitnehmen möchte, würde ich ihn nicht nehmen. Ich weiß jetzt nicht, wohin du fliegst und wie weit du fliegst, aber es hört sich länger an und mit Gepäck und Verschwinden. Also ich habe halt auch immer so ein paar wichtige Sachen im Rucksack, wenn ich 1-2 Tage ohne Koffer auskommen muss. Und die Fotoausrüstung muss trotzdem reingehen. Ich habe dazu einen anderen Rucksack für den Flug. Eigentlich zwei. Ich empfehle dir jetzt einen dritten. Ihr wisst, das ist mein Hobby. Also es gibt wirklich nette Rucksäcke in dem Bereich von Lowe in allen möglichen Größen, die auch gut verarbeitet sind. Der Michael hat einen und die sind aber relativ teuer.
Ich kann einen aus Spanien mitbringen, der ist ja günstiger.
Ich empfehle... Ja, das hilft jetzt nichts mehr. Ich empfehle dir einen Rucksack von Foto Calumet. Ich setze den Link rein. Und zwar, den habe ich in groß. Den hast du auch auf dem Workshop gesehen. In groß ist er maximaler Anschlag, was als Handgepäck durchgeht. Das sind genauso die Maße, die man mitnehmen darf. Da ist er wirklich riesig. Da geht gigantisch viel rein. Wunderbar. Wenn du mit nicht ganz so großem Gepäck reisen möchtest und ganz sicher gehen willst, dass du es auch mit reinnehmen darfst, dann gibt es den auch in kleiner, der nennt sich BP 935 Small Backpack und kostet 117 Euro und den hatte ich zwar noch nicht in der Hand, aber die Dinger sind saugut verarbeitet und die sind ihren Preis wert. Die tragen sich vor allem extrem gut und da ginge dann zur Not noch ein Notebook auch rein, ein kleines. Schau es dir mal an, ich werde den Link setzen und dann würde ich dir empfehlen, nimm ein bisschen was Größeres mit als den Slingshot Pro. Der ist, naja, wenn du einen Langstreckenflug hast und noch ein bisschen andere Sachen mitnehmen willst, denke ich,
also relativ beschränkt. Also es geht nur zu deiner Info, ein Langstreckenflug in Richtung Asien, Stefan. Das kann ich dir verraten.
Okay.
Ich darf aber nicht mitfliegen. Okay.
Freut mich für Manuel.
Ja, wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß. Bring schöne viele Bilder mit. Vielleicht hast du ja die Chance und kommst in einem Internetcafé dabei, hast mit Artweaver 1-2 Bilder vorbereitet und stellst uns mal eine Flickr mit einem schönen Gruß für die ganze Hörerschaft. Ich denke, der eine oder andere ist bestimmt neugierig. Ja, und dann gehen wir doch einfach mal flüssig dementsprechend kurz in unsere Termine, weil das Hörertreffen ja eigentlich das richtige Stichwort ist. Wir haben den 2. August angekündigt und ja, Jungs, ihr dürft mal ein bisschen in die Details gehen, damit ich nicht hier alleine die ganze Zeit rede.
Okay, 2.8., 10 Uhr wollen wir beginnen in Fulda. Wir werden allen, die teilnehmen wollen, dann noch eine E-Mail schicken, wo wir uns genau treffen. Wir hatten vor, einfach locker ein bisschen Fotosafari in Fulda und Umgebung zu machen, schön zu essen, Kaffee zu trinken, uns gut gehen zu lassen, ein bisschen fachsimpeln und sich kennenlernen. Wir haben im Moment 4 Anmeldungen, 2 Frauen, 2 Männer. Wunderbar. 2 von uns kommen auf jeden Fall dazu. So sind wir schon in der 6er-Gruppe. Das wird ganz lustig. Und wer immer noch Lust hat, kann sich dazu dann auch kurzfristig anmelden. Sagt uns nur Bescheid, dass wir gucken, wo wir vielleicht Mittag essen, dass wir ein bisschen planen und uns was reservieren lassen können. Aber das Hörertreffen wird auf jeden Fall
stattfinden. Und wir freuen uns richtig drauf.
Ja, und das kostet natürlich nichts. Wir machen ja einfach nur Hobby und ein bisschen Freizeit und genießen unser Foto-Hobby zusammen.
Genau, wie bei den letzten Folgen schon angekündigt. Bei Schlechtwetter gibt es auch genügend, was man hier in der Umgebung noch so alles machen kann.
So, jetzt haben wir noch einen weiteren Termin für euch. Wir haben von einigen von euch Rückmeldungen bekommen, dass sie an dem Indian Summer Workshop Interesse hätten und wir haben einmal geplant und können euch nun die Daten geben. Bei uns geht nur noch das Wochenende 3.4. Oktober 2009. Für diese 2 Tage hätten wir auch im Moment Zimmer reserviert in einer Herberge in der Rhön auf der Wasserkuppe, die höchste Herberge Hessens. Das ist eine einfache Wanderherberge mit Dusche und WC am Zimmer. Es gibt aber insgesamt nur 8 Doppelzimmer und die sind uns für die nächsten 2, maximal 3 Wochen reserviert. Das heißt, jetzt müsst ihr euch diesmal schnell entscheiden. Wer diese Folge dann erst später hört, kann ja probieren, ob noch was klappt. Aber wir bräuchten von euch eigentlich eine Entscheidung bis spätestens 31. Juli 2009 natürlich. Der Workshop würde wie folgt stattfinden. Wir treffen uns samstags um 10 Uhr oben auf der Wasserkoppe. Es gibt ein Willkommenscafé. Danach machen wir den ganzen Tag Workshop. Und um 18 Uhr gibt es warmes Abendessen und danach einen super gemütlichen Fotofach-Simpelabend. Übernachtung im Doppelzimmer. Wer ein Einzelzimmer will, muss dann Aufschlag bezahlen. Am nächsten Morgen, am Sonntag, geht es um 9 Uhr mit Frühstück weiter. 10 Uhr beginnt der Workshop. Wir machen zwischendrin um 14 Uhr irgendwie so mal so ein Picknick irgendwo Fast Food am Wegesrand, für das dann jeder Selbstzahler ist. Und gegen 16 Uhr gibt es Abschlusskaffee und Ende des Workshops mit Abreise. Da wir insgesamt nicht als Reiseveranstalter auftreten, teilt sich nun der Preis für diese ganze Veranstaltung in 2 Teile auf. Einmal die Kosten für die Übernachtung und die Verpflegung. Hier konnten wir für euch einen super Preis raushandeln. Der beträgt 45 Euro im Doppelzimmer. Der Einzelzimmerzuschlag liegt bei 25 Euro. Inklusive, ich sag's nochmal, Willkommenscafé, warmes Abendessen, Frühstück, Abschlusskaffee und natürlich die Übernachtung. Und der Preis für unseren Fotoworkshop, der liegt bei 85 Euro für die 2 Tage. Optional könntet ihr, wenn das Wetter es zulässt, auf der Wasserkuppe auch einen Rundflug buchen. Zusätzlich könnt ihr, wenn ihr möchtet, dann einen Rundflug buchen, wenn das Wetter es zulässt. Das müsst ihr aber vor Ort selbst bei dem entsprechenden Anbieter machen. Zeit dafür werden wir haben. Ja, die Inhalte dieses Workshops, die sind völlig klar. Wir befinden uns im Zentrum des Biosphärenreservates Rhön, eine weltweit anerkannte geschützte Landschaft, die unheimlich viele Möglichkeiten im Bereich Panorama, Pflanzen, Makro, Landschaft bietet. Es wird sehr viel um Bildgestaltungen gehen. In der Rhön regnet es auch ab und zu immer mal ganz gern. Wir werden das Thema Regenausrüstung mal besprechen und sind auf eure Wünsche auch gespannt. Wenn ihr Lust habt, irgendwas Spezielles zu dem Thema Landschaft, Botanik zu machen, dann können wir darauf eingehen. Ja, das sind die Fakten. Wir haben extra eine E-Mail eingerichtet, workshop@fotopodcast.de. Dorthin könnt ihr eure Anmeldung schicken und ihr solltet gleichzeitig an den Inhaber der Rhöngeiststube, das ist Norman Müller, das ist die Herberge, wo wir übernachten und essen werden, norman-müller@t-online.de auch eine E-Mail schicken. Ich schreibe das aber genau ins Blog und ich schreibe euch im Blog auch einen Text, den ihr in eure E-Mail kopiert und eure Daten eintragt und euch damit anmeldet. Wer weitere Infos sehen will, gibt es auch 2 Links. Es gibt eine tolle Flickr-Group zur Rhön und die offizielle Seite vom Biosphärenreservat.
Beeilt euch mit dem Anmelden, denn ihr habt ja gehört, wir konnten das Ganze nur für 2 Wochen blocken. Bleiben wir bei den Möglichkeiten der kreativen Gestaltung. Wir haben mal wieder einen kleinen Tipp für euch für kreative Fotogestaltung. Und zwar geht es heute darum, den Hintergrund mit dem Vordergrund so ein bisschen verschmelzen zu lassen, den in Einklang bringen zu lassen. Es sollte beim Fotografieren eigentlich generell so sein, dass ihr zunächst mal mit auf den Hintergrund achtet und versucht, den Hintergrund mitzugestalten. Das heißt, auch wenn ihr ein Porträt macht oder wenn ihr irgendwie im Vordergrund eine Blume, einen Stein, ein sonst irgendwas Subjekt fotografiert, schaut, dass ihr den Hintergrund mindestens genauso kompositorisch mit einbindet, wie ihr das bei dem Vordergrund macht. Und bei unserem Tipp heute geht es noch ein Stückchen weiter. Ihr versucht, das Ganze auf eine Ebene zu bringen. Das heißt, ihr versucht quasi mit dieser Distanz zu spielen, mit der Perspektive zu spielen. Und ich habe mal ein Bild in die Flickr Group mit reingesetzt. Da hält eine junge Dame den Mond fest. Und hier könnt ihr einfach versuchen, zum Beispiel mit einem großen Tele Dinge, die weit weg sind, ein Stückchen näher ranzuholen, so dass ihr sie größer darstellen könnt und dann den Vordergrund in irgendeiner witzigen Art und Weise oder interessanten Art und Weise dort mit einzubinden. Das kann eben wie auf dem Bild sein, dass der Mond festgehalten wird. Es kann sein, dass eben ganz bewusst Größen, Verhältnisse anders dargestellt sind, als sie eigentlich sind. Hierfür müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr die Blende dementsprechend weit zumacht, damit ihr eben eine möglichst große Schärfentiefe habt und damit dieser Effekt eben schön rauskommt. Wenn ihr das ganz andersrum macht, dann verschwimmt der Hintergrund ein bisschen und da kann das schwierig werden. Auch ein Stativ wäre hier eigentlich nicht schlecht, da ihr bei so einer Brennweite eigentlich am besten mit einem Stativ arbeiten könnt, es sei denn, ihr habt genügend Licht, dass ihr eine entsprechende Belichtungszeit wählen könnt. Ja, wie gesagt, da könnt ihr ganz kreativ sein und probiert Sachen aus, mit der Freiheitsstatue anzuprosten oder wie auch immer. Da kann man wirklich ganz, ganz witzige Sachen machen, die einfach mal ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Und dieses Bild mit dem Mond entstand im letzten Urlaub, wo der Mond eigentlich immer zu einer Tageszeit schon da war, wie das jetzt momentan eigentlich auch ist, wo es noch relativ hell draußen ist, aber er trotzdem gut sichtbar war. Und das Ganze oben auf einem Hügel gestanden, konnte man das so recht gut abbilden. Allerdings ist das Ganze immer mit einer tierischen Lauferei verbunden, denn wenn ihr euch vorstellt, dass ihr zum einen schauen müsst, dass ihr den Hintergrund, wie in dem Fall den Mond, an der richtigen Stelle haben wollt und dann noch den Vordergrund, in dem Fall die Person, so positioniert, dann kann das schon ein bisschen mit Lauferei verbunden sein. Und die Kommandos, so wie der Arm gehoben werden soll, kann dann auch schon mal nur über Handzeichen möglich sein, weil man einfach über die Distanz nichts mehr hört. Wer dann ein kleines Walkie-Talkie hat, dem ist das viel geholfen. Aber ansonsten kann man sich auch so mit Handzeichen oder mit Zurufen da ganz gut helfen. Aber es ist eine wirklich sehr witzige Geschichte, die man durchaus mal ausprobieren sollte. Ja, das war es eigentlich soweit für heute. Das war wieder eine ziemlich lange Sendung.
Und zu spät, aber zu lang. Ich schicke noch einen schnellen Gruß an den Manfred. Deine E-Mail ist heute nicht dran gekommen, aber wir haben sie gelesen und wir werden sie noch beim nächsten Mal einbauen. Von mir aus tschüss, schöne zwei Wochen und viel Spaß
beim Fotografieren. Ja, Zuhören vor allem. Tschüss, bis dann.
Tschüss. Und hier hinten kommt gerade der Mond raus, direkt hinter der Kirche.
Sagt ich glaube, ich hole die Kamera raus. Soll schon mal rennen.
Ja. Ich mache jetzt Stopp hier.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.